ARD.
Viele Menschen, mit denen wir in den letzten Tagen sprechen konnten, fühlen sich verraten, sind enttäuscht, weil sie glauben, dass diese Verhandlungen ihnen selbst, den Menschen im Iran, nicht viel bringen. Und wir haben in den letzten Jahren ja immer wieder gesehen, auch letztes Jahr gab es vor den Angriffen Israels ja 5 Verhandlungsrunden zwischen Teheran und Washington, dass da nichts bei rauskam und dass am Ende auch nichts bei den Menschen angekommen ist.
So beschreibt unsere Korrespondentin Katharina Willinger die Stimmung im Iran. Wir berichten gleich über die aktuellen Verhandlungen zwischen den verfeindeten Ländern USA und Iran.
Wir schauen auch darauf, welche Rolle dabei der Oman als Vermittler einnimmt.
Weiteres Thema in dieser Ausgabe ist der letzte große atomare Abrüstungsvertrag zwischen den USA und Russland. Der ist nun Geschichte. Wir hören die Einschätzung eines Nuklearexperten zum Ende des New START-Abkommens und zu den Folgen.
Und wir berichten außerdem über ein Attentat in Moskau. Dort ist ein russischer General niedergeschossen worden.
Hallo, ich bin Gisela Former aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Freitag, den 6. Februar um 16 Uhr. Mehrere Stunden haben die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran gedauert. Wie ist denn da der Stand der Dinge?
Also am Nachmittag ist die Meldung gekommen, dass die Gespräche nun beendet sind. Das ist also relativ frisch. Und um es gleich vorwegzunehmen, konkrete Ergebnisse gibt es wohl noch nicht. Von iranischer Seite war zu hören, dass die Verhandlungen ein sehr guter Anfang gewesen seien. Man sei dabei, Misstrauen abzubauen. Das hat der iranische Außenminister Araghchi gesagt. Jetzt wollen die beiden Delegationen nach Teheran bzw. nach Washington zurückkehren und dort soll mit der Regierung über das Besprochene beraten werden. Und noch ein paar Worte zum Prozedere heute. Es waren indirekte Gespräche, abgeschirmt von außen. Das muss man sich dann so vorstellen. Die iranische und die US-amerikanische Delegation, die saßen in getrennten Räumen und omanische Vertreter haben zwischen den beiden Seiten vermittelt, indem sie von Raum zu Raum gegangen sind. Unsere Korrespondentin Vera Rudolph ist in der Hauptstadt des Oman, in Maskat. Sie berichtet, um welche Forderungen es bei den Gesprächen ging.
Also man kann schon sagen, dass beide mit Maximalforderungen reingegangen sind. Iran hat auch schon in der Vergangenheit gesagt, ja, unser Atomprogramm ist Teil der Verhandlungsmasse. Aber die USA fordern eben weitere Punkte. Und zwar einmal, ja, dass der Iran sein komplettes Atomprogramm einstellt, kein Uran mehr anreichert und auch die 400 Kilogramm, die sich laut Beobachter noch im Land befinden sollen, die auf 60% angereichert sind, dass die außer Land gebracht werden. Das fordern die USA. Sie fordern aber auch eine Eingrenzung seines ballistischen Raketenprogramms. Und zudem auch ein Ende der Unterstützung der Verbündeten in der Region. Damit ist die Achse des Widerstands gemeint. Also die Hisbollah im Libanon, die Houthi im Jemen, die Hamas, aber auch pro-iranische Milizen im Irak. Und der Iran hat eben von vornherein gesagt, das ballistische Raketenprogramm, das ist für uns eigentlich eine rote Linie. Das ist natürlich wichtig für eigene Militäraktionen, zur Verteidigung, für Angriffe auch. Und da hat der Iran eben von vornherein eigentlich diese rote Linie gezogen. Insgesamt kann man sagen, hofft natürlich die Region hier auf Deeskalation.
Für die Iraner ist ja ein wichtiger Punkt zu erreichen, dass die Sanktionen gelockert werden. Der Druck war und ist ja groß und bei vielen auch die Sorge, dass die Verhandlungen am Ende zu nichts führen, kann man wohl sagen, oder?
Definitiv, auch bei den Menschen im Iran selbst. Wenn man bedenkt, Tausende sind ja bei den Protesten gegen das Regime getötet worden und wie die Bürgerinnen und Bürger im Iran auf die Gespräche im Oman blicken, bei denen es ja im Kern wohl tatsächlich um das Atomprogramm ging, das schätzt Katharina Willinger für uns ein.
Das ist auch der Punkt, der viele Iranerinnen und Iraner stört, dass es da, wenn man es so formulieren will, eine Art Kehrtwende gab der Amerikaner. Denn wir erinnern uns 2 Wochen zurück, während der Proteste, auch an den Tagen danach, da sprach Donald Trump ja noch von einem Machtwechsel im Iran. Und jetzt sitzt er quasi, beziehungsweise seine Delegation mit den Vertretern Teherans an einem Verhandlungstisch. Und es geht in erster Linie um das Atomprogramm. Viele Menschen, mit denen wir in den letzten Tagen sprechen konnten, fühlen sich verraten, sind enttäuscht, weil sie glauben, dass diese Verhandlungen ihnen selbst, den Menschen im Iran, nicht viel bringen. Und wir haben in den letzten Jahren ja immer wieder gesehen, auch letztes Jahr gab es vor den Angriffen Israels ja 5 Verhandlungsrunden zwischen Teheran und Washington, dass da nichts bei rauskam und dass am Ende auch nichts bei den Menschen angekommen ist.
Interessant ist ja auch, wo die Gespräche stattgefunden haben, nämlich im Oman. Warum eigentlich ausgerechnet in diesem Sultanat?
Ja, das finde ich auch interessant. Es ist ja so, dass der Oman schon mehrmals in Konflikten vermittelt hat. Und auch schon zwischen den USA und dem Iran. Und der Golfstaat, das kann man wohl sagen, gilt inzwischen als Meister der Diplomatie. Warum genau, das beschreibt uns jetzt mal unser Korrespondent Moritz Behrendt.
Der Oman, ganz im Osten der arabischen Halbinsel gelegen, ist ein Staat, der selten für Schlagzeilen sorgt. Bekannt für schöne Landschaften und bei Touristen beliebt, gilt der Oman politisch als so etwas wie die Schweiz des Nahen Ostens. Man hält sich heraus. Wir ergreifen keine Partei, weder für die eine noch für die andere Seite, sagte der ehemalige omanische Außenminister Yusuf bin Alawi schon vor Jahren. Wir versuchen, beiden Seiten zu ermöglichen, was unserer Meinung nach gut für sie ist. Im Gegensatz zu seinen streitbaren Nachbarn am Golf mit großem Ego und großem Geltungsbedürfnis, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Katar und auf der anderen Seite des Persischen Golfs Iran, gelten die Omaner als bescheiden und zurückhaltend. Ein Wesenszug, der sich offenbar auch in der Politik niederschlägt. Seit mehr als 5 Jahrzehnten ist das Land in keinen Konflikt verwickelt, bietet sich stattdessen immer wieder als Vermittler an.
The Sultanate of Oman is a facilitator.
Das Sultanat Oman ist ein Moderator der Region, so der US-amerikanische Politikprofessor Mark O'Reilly, der seit Jahren zum Oman forscht. Das ist eine historische Rolle. Der Oman kontrollierte große Teile des Indischen Ozeans und hatte über Jahrhunderte gute Beziehungen zu vielen Ländern. Und so hat er seine diplomatische Reputation erlangt.
From a diplomacy standpoint.
Wenn jetzt der iranische Außenminister und der amerikanische Sondergesandte Witkoff im Oman Gespräche führen, wissen beide Seiten, dass sie sich auf den Gastgeber und dessen Verschwiegenheit hundertprozentig verlassen können. Oman bevorzugt die leise, die stille Diplomatie. Sie wollen nicht die Aufmerksamkeit, wie sie zum Beispiel Katar sucht. Sie halten sich im Hintergrund, ermöglichen Verhandlungen, ohne am Ende Ruhm und Ehre bei Erfolg zu fordern. Diskretion, die sich auszahlt. So schon 2015, der Grundstein für den Atomdeal mit dem Iran wurde im Oman gelegt. Auch bei der Annäherung zwischen den Erzrivalen Saudi-Arabien und Iran oder bei Geiselfreilassungen aus dem Jemen, stets hat der Oman im Hintergrund die Strippen gezogen. Schon vor Jahren lobte der damalige US-Außenminister John Kerry ausdrücklich die omanische Rolle.
His Majesty, the Sultan of Oman.
Seine Majestät, der Sultan von Oman, hat uns dabei geholfen, Dinge zu tun, die sonst sehr schwierig gewesen wären. Zum Beispiel auf Leute zuzugehen, Allianzen zu bilden und mit sehr komplizierten, wichtigen internationalen Sicherheitsproblemen umzugehen. Oman trägt zum Dialog bei. Dafür sind wir dankbar. Ob in einer abgeschiedenen Strandvilla des Sultans oder einem Schloss in den Bergen, der Oman stellt sicher, dass die Verhandlungspartner ungestört arbeiten können. Journalisten sind in der Regel nicht erwünscht. Bei diffizilen Gesprächen sickert erfahrungsgemäß wenig nach draußen. Der omanische Politikwissenschaftler Mohammed Al-Araimi: Das Sultanat und die omanischen Entscheidungsträger sind bekannt dafür, dass sie in solchen Fällen nicht viele Zwischenerklärungen veröffentlichen, sondern sie arbeiten im Stillen, bis die Mission erfüllt ist und am Ende bekannt gegeben wird. Eine Garantie für Erfolg bieten die Methoden des stillen Vermittlers jedoch nicht. Im letzten April begannen die USA und der Iran Gespräche über das iranische Atomprogramm. In mehreren Runden kam man in der Hauptstadt Maskat zusammen. Auch für den Juni war schon ein Termin angesetzt. Doch trotz laufender Gespräche griffen Israel und die USA iranische Atomanlagen an. Weitere Gespräche im Oman gab es danach nicht mehr. Bis heute.
Dann bleiben wir bei den USA, aber jetzt bei einem anderen Thema. Der New START-Vertrag ist nun ausgelaufen. Es war das letzte Abkommen, das der Aufrüstung der beiden größten Atommächte, USA und Russland, noch Grenzen setzte. US-Präsident Trump hat gesagt, dass er ein ganz neues Abkommen will. Was meint er damit?
Tja, das weiß wohl nur Donald Trump selbst. Gesagt hat er jedenfalls, dass er ein neues, viel besseres Abkommen mit Russland möchte. Und auch China sollte laut dem US-Präsidenten mit dabei sein. Aber ansonsten ist vieles offen. Über die Folgen hat mein NDR-Kollege Kai Küstner von Streitkräfte und Strategien mit dem Nuklearexperten Fabian Hoffmann gesprochen. Er ist Wissenschaftler und arbeitet in einem Forschungsprogramm an der Universität Oslo in Norwegen, das sich mit Kernwaffen und internationaler Sicherheit befasst. Und die erste Frage an Fabian Hoffmann war: Wird ein Atomkrieg nach dem Ende von New START nun wahrscheinlicher?
Nein, also für Alarmismus sehe ich überhaupt keinen Anlass. Die größte Konsequenz könnte natürlich sein, dass die stationierten strategischen nuklearen Gefechtsköpfe in den USA und Russland jetzt wieder ansteigen. Vielleicht um einige Dutzend, vielleicht um einige Hundert, vielleicht auch gar nicht, das wissen wir ja nicht. Aber letztendlich muss man, glaube ich, zwei Dinge festhalten. Erstens, für Europa sind die Implikationen jetzt eher gering. Also ob Russland jetzt 1550 oder 2000 strategische nukleare Gefechtsköpfe stationiert, das macht für uns an sich eigentlich keinen großen Unterschied. Russland kann ja schon so ziemlich jedes Bevölkerungszentrum nuklear in Bedrohung halten in Europa, unter anderem auch mit seinem nicht strategischen Atomwaffenarsenal, das ja nie unter irgendeiner Begrenzung durch New Start oder einem anderen Rüstungskontrollabkommen lag. Und entsprechend ändert sich da nicht viel. Auf der anderen Seite müssen wir auch festhalten, dass Russland, aber auch die USA, da bin ich der Meinung, keine der Seiten hat ein großes Interesse, jetzt in einen Wettrüsten einzusteigen. Russland, das wissen wir, ist natürlich immer noch in einem sehr intensiven Landkrieg in der Ukraine verfangen, was enorme Ressourcen zieht. Und auf der anderen Seite muss sich die USA auf eine konventionelle Konfrontation potenziell mit China vorbereiten. Und entsprechend fehlen da auch da einfach die industriellen Kapazitäten und die finanziellen Mittel, um jetzt im großen Stil in die nukleare Aufrüstung zu investieren. Entsprechend halte ich es für relativ wahrscheinlich, dass die Zahlen auf beiden Seiten stationierter strategischer Gefechtsköpfe erstmal relativ gleich bleiben, mit oder ohne formellen Abkommen.
Nun sagt ja US-Präsident Donald Trump, man brauche ein neues, ein viel besseres Abkommen. Das hat er angekündigt, eigentlich direkt nach dem Ablaufen des alten. Haben Sie denn da Hoffnung in gewisser Weise, dass wirklich ernsthaft verhandelt wird zwischen Washington und Moskau?
Also was ich mir vorstellen kann, ist es, dass es eventuell in den kommenden Monaten tatsächlich ein Abkommen geben wird, wo beide Seiten relativ informell festhalten, dass man eben die Begrenzungen festgelegt in New Start, sowohl was die Gefechtsköpfe als auch die Trägersysteme angeht, dass man diese nicht substanziell überschreiten will. Einfach wie schon gesagt, weil weder die USA noch Russland wahrscheinlich großes Interesse an einem Wettrüsten hätten. Allerdings glaube ich nicht, dass es in den nächsten Monaten ein neues vergleichbares Abkommen mit New Start geben wird. Ich glaube, da fehlt der politische Wille auf beiden Seiten. Und letztendlich ist es natürlich auch so, dass diese Rüstungskontrollabkommen wie New Start vor allem aufgrund der umfassenden Verifikationsmaßnahmen relativ kompliziert zu verhandeln sind. Sowas braucht Zeit. Da müssen viele Verhandlungsbarrieren aus dem Weg geräumt werden. Viele Details müssen beschlossen werden. Das macht man nicht einfach mal so in ein paar Tagen oder in ein paar Wochen. Also sollte es irgendwann einen weiteren umfassenden Rüstungskontrollvertrag geben, dann würde dies wahrscheinlich beinhalten, mehrere Monate, wenn nicht sogar mehrere Jahre an Verhandlungen zwischen Russland und den USA, vielleicht auch mit anderen Nuklearwaffenstaaten dort.
Schauen wir nochmal auf Europa. Es wird ja mittlerweile hier über eine eigene nukleare Abschreckung diskutiert, weil eben die USA, weil die Trump-Regierung immer wieder Zweifel lässt, ob sie tatsächlich zu ihren NATO-Verpflichtungen steht. Andererseits hat auch Trump den nuklearen Schutzschirm bislang nicht in Frage gestellt. Aber ist diese Diskussion, dass wir uns da nochmal anders absichern müssen, in Europa notwendig aus Ihrer Sicht?
Also ich glaube, dass wir leider Gottes tatsächlich an dem Punkt sind, wo es Sinn machen könnte, über erweiterte Abschreckungsmaßnahmen im nuklearen Bereich zu diskutieren. Eventuell auch ein Lösungsansatz, wie macht es Sinn, wenn andere europäische Staaten sich Nuklearwaffenarsenale aufbauen. Das Problem bei der ganzen Sache ist, dass kurzfristig bis wahrscheinlich auch mittelfristig es einfach nicht realistisch ist, dass Länder wie Deutschland oder Schweden, Norwegen, Polen oder andere sich eine nukleare Infrastruktur aufbauen, die man braucht, um eben dann auch ein Nuklearwaffenprogramm betreiben zu können. Das heißt, kurzfristig sind wir in Europa einfach an Frankreich und Großbritannien gebunden, deren nukleare Abschreckung. Und ich bin dann ganz fest der Meinung, dass es eben an diesen beiden Ländern liegt, die europäische nukleare Abschreckung robuster zu gestalten, unter anderem auch durch einen Anwachs der nuklearen Arsenale in diesen beiden Ländern, aber eben auch durch eine Änderung der nuklearen Doktrin, die eben noch stärker darauf achten muss, dass das nukleare Arsenal dieser Länder nicht nur Frankreich und Großbritannien beschützt, sondern auch ausgeweitet wird auf die europäischen Partner. Klar, auch Deutschland, aber vor allem die osteuropäischen Staaten, die ja direkt an der Frontlinie mit Russland liegen.
Und das ganze Gespräch mit dem Nuklearexperten Fabian Hoffmann könnt ihr im NDR-Podcast Streitkräfte und Strategien hören.
Dann lass uns jetzt zu einem anderen Thema kommen. In Moskau hat es heute ein Attentat gegeben. Auf wen?
Das war ein hochrangiger russischer General. Er ist niedergeschossen worden und hat aber, soweit wir wissen, überlebt. Schon kurz danach hat sich der russische Außenminister Lavrov zu Wort gemeldet und die Ukraine für die Schüsse verantwortlich gemacht. Mehr zu dem Anschlag jetzt von Björn Blaschke.
Ein Strafverfahren sei eingeleitet worden, unter anderem wegen versuchten Mordes, so die russischen Behörden. Und die Schüsse auf Generalleutnant Wladimir Alexejew habe ein bisher unbekannter Täter abgegeben, der danach geflohen sei. Das Pikante: Alexejew ist erster stellvertretender Chef des Militärgeheimdienstes GRU. In den vergangenen Jahren wurden schon mehrfach hochrangige russische Militärs zum Ziel von Attentaten. Im April 2025 kam ebenfalls ein Generalleutnant durch die Explosion einer Autobombe ums Leben. Zuvor war der Chef der russischen ABC-Waffenabwehr auch durch ein Sprengstoffattentat getötet worden. Der ukrainische Geheimdienst bekannte sich zu der Tat. Das politische Moskau hatte die Anschläge als Terrorismus verurteilt und als Zeichen dafür gewertet, dass Kiew nicht an einem Frieden interessiert sei. Dieses Mal aber Schüsse, ein anderes Vorgehen und bisher auch keine Rede von einer Spur in die Ukraine. Generalleutnant Alexejew wurde in Russland halbwegs bekannt, weil er an der Beilegung eines Aufstandes beteiligt gewesen war. Den hatte im Sommer 2023 Söldnerchef Prigozhin angeführt. Prigozhin wurde etwas später Opfer eines Flugzeugabsturzes, den manche Beobachter ebenfalls als Attentat werten.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Tarek Yusbashi. Bei mir im Studio war Gisela Former aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Wir sagen Tschüss für heute, danke für euer Interesse und bis bald.